Was machst du denn da? Frisst du einen Schokoriegel?
Boah, das ist so gut, Andi. Hier für unsere Mars-Folge heute habe ich recherchiert, das ist krass. Hast du gewusst, dass da 30 Gramm Zucker in so einem Riegel drin sind? Das ist irre.
Bernd,
ich glaube, ich nehme noch eine.
Die Mars-Folge. Mars?
Was?
Der Planet Mars.
Och komm.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit.
Dank der Magie des Schnitts, es sind jetzt 48 Stunden vergangen und wir haben uns tatsächlich noch auf die Mars, also die unsere interplanetarische Folge vorbereitet und sprechen über Mars-Missionen.
Na klar, der Planet, ich meine,
wie du ja wusstest.
Ja, sicher.
Ne? Genau. Und wir haben tatsächlich ein bisschen was vorbereitet und wir können euch sogar eine Folgenstruktur geben. Also über was wir heute wann wie sprechen und hoffen uns dann während der Folge noch daran zu erinnern.
Das könnte ein erstes Mal sein.
Aber bevor ich das jetzt mache, würde ich noch mal ganz kurz ein Funfact geben. Ich habe nämlich einen unserer Hörer getroffen im Supermarkt hier im Örtlichen.
Und hoffentlich gleich Autogramm verteilt.
Ja, nicht ganz. Also den Fabian.
Gemacht.
Fabian, wenn du das jetzt hier hörst, du hast nämlich einen ganz tollen Vorschlag gemacht und du hast gesagt, wir könnten noch mal was über Freizeitparks machen. Und ich finde die Vorstellung eigentlich ganz cool und ich habe auch eine ganz tolle Freizeitparkgeschichte von mir in der Achterbahn. Die ist so lustig. Die erzähle ich dann aber erst, wenn wir diese Folge tatsächlich machen.
Macht ja Sinn.
Und falls du Bock hast, kannst du da gern mitmachen, mitwirken in irgendeiner Form, wie du möchtest. Kannst dich einfach bei uns melden, vielleicht auf Instagram, aus Mangel an Bescheidenheit.
Oder im Supermarkt.
Oder im Supermarkt. Oder vielleicht ganz oldschool per Mail, also mail@ausmangelanbescheidenheit.de. Aber wir haben ja das letzte Mal gelernt, Mail schreibt man nicht mehr.
Ja, stimmt.
Das macht keiner mehr. Hat uns die Julie in der letzten Folge gesagt.
Ja. Wir sind halt alt.
Ja, so ist es halt. Aber nochmal, vielen Dank, dass du dabei warst, Julie, in der letzten Folge. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Falls du noch Fragen hast, die dir im Nachhinein einfallen, du kannst uns die auch gerne per Sprachnachricht schicken. Dann können wir die hier einspielen.
Oder per TikTok.
Dann bist du eine eigene Rubrik. Ist ja auch cool, ne?
Weißt du, so.
Ja. Das könnten wir uns überlegen. Das fände ich auch ganz witzig.
Mhm.
Also nicht zurückhalten. Meldet euch bei uns. Ihr habt tolle Ideen da draußen. Gerne dürft ihr hier mal vorbeischauen.
Genau. Fabian, bitte melde dich, weil wir sind absolute, also wir sind natürlich absolute Freizeitpark-Vollprofis, ne?
Ja.
Mars.
Mars.
Der Planet.
Der Planet Mars. Mhm. Was wir uns überlegt haben, also als erstes werden wir ein bisschen über den Mars sprechen. Was ist denn da so toll dran an diesem Planeten? Was für interessantes Wissen gibt es denn da drüber? Und dann wollen wir auch wissen, warum wollen wir denn dahin? Und zu guter Letzt, aber das wird jetzt nicht allzu lange dauern, bis wir da hinkommen, gehen wir auch die Mars-Mission durch, die es schon gab. Ich glaube, es sind über 50.
Ja, das kommt hin.
Versuchte genau. Missionen, es hat schon recht früh angefangen in den 60ern und ich habe eine meiner Lieblingsmissionen, das ist von der ESA und es war nicht nur eine reine Mars-Mission, sondern da ging es noch ein bisschen weiter und ich konnte noch ein bisschen mehr wie nur auf den Mars gehen. Ja. Ne? Aber dazu komme ich später noch und da freue ich mich jetzt schon drauf, also da unbedingt dranbleiben oder vorspulen, je nachdem. Also, vielleicht jetzt mal ein paar Wissensfakten über den Mars. Bernd, was hast du gesammelt?
Ich habe hier eine wunderschöne Tabelle mit so ein bisschen Basiswissen über die Kugel. Die hat einen Durchmesser von ungefähr 6.794 Kilometer, hat 38% der Gravitation auf der, also wie auf der Erde.
Ja.
Die Atmosphäre ist ein bisschen rau, ungefähr 96% CO2.
Das ist viel, also da ist
ja,
mit Atmen nicht so viel.
Ein bisschen schwierig, ne? Das sollte also, man vielleicht eine Maske tragen oder so.
Ja, also zum Vergleich, Atmosphäre und so, der Mars hat ungefähr 1% von der Atmosphäre, die die Erde hat. Also wir haben 99% mehr Atmosphäre hier, da ist jetzt nicht so gut mit Überleben für uns.
Also im Quartett würde er halt eiskalt verlieren.
Absolut, ja.
Eine schlechte Nachricht für alle Arbeitstätigen auf dem Mars, weil die Tageslänge auf dem Mars sind nämlich 24 Stunden und 39 Minuten.
Und dann wird es erst Nacht.
Richtig, das heißt, die Marsianer machen quasi immer Überstunden irgendwie.
Da noch ein lustiger Funfact am Rande. Ich habe mich so ein bisschen über die zwei Monde von dem Mars informiert, also Phobos und Deimos. Und Phobos, der ist so, ist der größere von den beiden, der ist nur so halbwegs ernst zu nehmen, der hat immerhin so eine Größe von 25 Kilometern. Es ist jetzt auch ein unförmiger
Kiesel, aber ja,
es ist so ein unförmiger Dreckhaufen, der da um ihn herum kreist.
Sorry.
Und der schafft es in 7 Stunden, 7, irgendwas Stunden, einmal um den Mars rumzufliegen. Also wenn du da drauf stehst, auf den Mars runter guckst, dann hast du einen Hui-Effekt, ja, weil da geht es richtig ab und da wird es auch schnell hell dunkel da drauf. Ne? Also wenn ihr arbeiten wollt auf dem Mars, dann lieber auf Phobos. Du musst halt, darfst halt nicht springen, weil da kann es sein, der hat jetzt nicht sehr hohe Anziehungskraft, dass du dann in Weltraum abdriftest.
Spanngurte.
Ja, Spanngurte.
Auf jeden Fall.
Und noch ein weiterer lustiger Phobos-Effekt, der stürzt nämlich langsam ab. Der kommt alle 100 Jahre dem Mars so 1,5 Meter näher. Das heißt, er ist auf einer Abwärtsspirale gen Mars unterwegs und ungefähr in der knappen Zeitspanne von 20 bis 40 Millionen Jahre wird er entweder auseinandergerissen von der unglaublich nicht dichten Marsatmosphäre oder er knallt auf die Marsoberfläche. Aber man geht eher davon aus, weil es halt nur so ein Haufen loser Dreckkrümel ist, dass es ihn auseinanderreißt und der Mars dann für ein paar Jährchen so einen schönen Ring hat, die dann langsam in seiner Atmosphäre verglühen oder irgendwann mal runterfallen.
Gut, also vielleicht eher Kurzzeit oder befristete Jobs dann annehmen.
Also nichts, was jetzt zu 20 Millionen Jahren
nichts, was dauert. Länger, ja gut.
Befristete Arbeitsverträge.
Ja, genau. Nicht auf länger Mars, als 20 Millionen Jahre.
Ja, auf dem Mars das Ding. Und dann gibt es noch den anderen Mond, damit ich das nochmal ganz kurz rund mache hier. Ja, wie so ein Mond. Wobei, die sind nicht wirklich rund. Das sind klobige, eierförmige Felskraterhaufen, die da um den Mars rum. Ja, wir haben einen wunderschönen Mond hier. Der Mars nicht. Der hat zwei so kartoffelförmige Bollen. Der andere ist der Deimos. Der Deimos ist viel kleiner, ungefähr halb so groß wie Phobos und hat jetzt nur so 10, 11 Kilometer im Durchmesser. Das ist nicht so viel. Also das ist von hier bis zur nächsten Großstadt bist du dreimal um Deimos rumgefahren. Und der Deimos, der macht genau das andere wie sein großer Bruder. Der entfernt sich nämlich langsam vom Mars. Und in ein paar Millionen Jahren wird die Anziehungskraft des Marses nicht mehr reichen und dann ist Deimos weg.
Frei
und fliegt irgendwo anders hin, wo es ihm auch immer gefällt.
Und schlägt dann wahrscheinlich nach 5 Tagen irgendwo in ein anderes Ding rein und fertig.
Das kann schon sein. Schade. Also so, Mars hat zwei ziemlich lumpige Monde, wenn man so will.
Gut, aber dafür, für Temperaturliebhaber ist es auf dem Mars ganz toll. Wir haben eine Temperaturspanne von minus 133 Grad, da sehe ich mich, bis zu 27 Grad plus. Also mit 40 Grad auf Gran Canaria wie hier ist dann auch nicht.
Nee.
Aber dafür ist es nachts angenehm
angenehm kühl. Ja, kann man so sagen. Wird schon kühl und kalt. Da bist du froh über die 24-Stunden-Tage.
Ja. Oh, noch 39 Minuten. Yeah. Hast du denn zufällig notiert, wie weit dieser Haufen von uns weg ist?
Nee, aber das kann ich googeln.
Das wäre super.
Ja, ich meine, du machst das. Aber das ist,
ja,
ich
weiß. Das war übrigens die Frage, die mir gerade eben nicht mehr eingefallen ist.
Ich weiß, dass der Mars weiter weg ist von der Sonne wie die Erde. Deshalb ist es auch ein bisschen kälter.
Gut, dann recherchier das doch mal. Aber ich habe noch die Frage aufgeschrieben, warum ist der Mars denn der rote Planet? Also warum erscheint der uns rot? Das liegt einfach daran, dass der Mars in seiner Struktur eigentlich ein riesengroßer Rosthaufen ist. Weil die, ich nenne es jetzt mal Erde, also die Oberfläche des Mars und auch sehr viel drunter, besteht aus reinem Eisen. Und Eisen ist ja rot, wie wir wissen. Sieht man auch in Gewässern öfter mal, wenn die sich rot färben, ist da Eisen mit im Spiel. Und da der Mars früher mal eine ordentlichere Atmosphäre hatte und ein Magnetfeld, gab es da nachweislich auch Sauerstoff.
Und Wasser.
Und Wasser. Und dieser Sauerstoff hat eben mit diesem Eisen reagiert und daraus ist Eisenoxid entstanden. Und was ist Eisenoxid bei uns auf der Erde? Rost.
Deshalb rot.
Genau. Und da das halt Farbspektrum und wir gucken ins All und bla bla bla, unsere Augen, wie das funktioniert mit dem Licht, deswegen ist das Ding rot. Und weil die schlauen Leute, die damals da hingeguckt haben, haben gedacht, oh, der ist ja so orange bis rötlich, das erinnert uns an Krieg und an Tod und an Gewalt, deswegen benennen wir den nach Mars.
Dem Kriegsgott.
Dem Kriegsgott.
Jetzt haben wir auch das gelernt. wie weit der Mars von uns weg ist, das variiert, je nachdem, wie er gerade zu uns steht. Weil der hat ja eine eigene Umlaufbahn um die Sonne. Das heißt, der ist von uns nicht immer gleich weit weg. Und zwar variiert das schon ziemlich viel zwischen 54,6 Millionen Kilometern, wenn er ziemlich nah dran ist, bis rund über 400 Millionen Kilometern, wenn er ziemlich weit weg ist.
Hm, okay.
Und deshalb ist es auch so, je nachdem, wann du losfliegst zum Mars, brauchst du mal vielleicht ein, zwei Jahre oder nur ein paar wenige Monate.
Das heißt, da sollte man eine gute Reiseplanung machen.
Du musst vorher ganz genau planen, wann du denn zum Mars fliegen möchtest. Und musst dann warten, bis er günstig steht, sonst bist du ziemlich lange unterwegs. Hm.
Aber dafür hat der Mars auch noch ein bisschen was zu bieten, landschaftlich gesehen. Es gibt einen Graben, ich nenne es jetzt einfach mal Graben auf dem Mars, der nennt sich Valles Marineris und der ist ungefähr 10-mal länger als bei uns der Grand Canyon. Und das ist ja schon ein Pfund.
Obwohl der Mars nur halb so groß ist wie die Erde, hat er doch schon ziemliche Canyons und auch einen Vulkan, der, ich glaube, 12.000 Meter hoch ist.
Der Olympus Mons, meinst du? Ja. Das ist der größte Vulkan in unserem Sonnensystem. Mhm. Und der Kollege ist ungefähr 21 Kilometer hoch.
Doch ein bisschen höher, wie ich dachte.
Das ist fast dreimal der Mount Everest.
Mhm. Also,
und wer da mal oben war, schon mal auf dem Mount Everest, wie wir, der weiß das natürlich, dass das da oben ganz schön dünne Luft und zugig ist.
Was bei 1% Atmosphäre jetzt auch nicht mehr einen großen Unterschied macht.
Aber es ist so auf jeden Fall verdammt hoch.
Also falls ihr da mal die Chance habt, hochzugehen, irgendwann zu euren Lebzeiten, dann schickt uns ein Urlaubsfoto.
Genau.
Warum wollen wir denn eigentlich dahin?
Weiß ich nicht. Also ich lese hier gerade noch, es gibt da globale Staubstürme, die den kompletten Planeten einhüllen. Ich weiß nicht so recht, warum wir dahin
wollen. Aus geologischer Sicht sicher interessant, aber ich möchte jetzt keinen mitmachen, sagen wir es mal so.
Nicht ohne ein ordentliches Schutzzelt da oben oder ein Bunker oder...
Ich glaube, es gibt ja den Grund, weil wir es können.
Das ist, glaube ich, der Hauptgrund.
Das ist der Hauptgrund. Also, wenn die Menschheit es erreichen kann und noch nicht erforscht hat, natürlich Forscherdrang und so weiter, dann will sie natürlich dahin. Und das verstehe ich auch. Und da habe ich auch Bock drauf. Ich möchte da nicht leben, aber ich möchte schon was drüber wissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das andere ist, glaube ich, ist es schon interessant, dadurch, dass man eben weiß oder sehr stark vermutet, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man weiß, dass es auf dem Mars einmal Wasser gab, versucht man da jetzt natürlich die Spuren oder Spuren von Leben zu finden auf dem Mars. Deshalb schickt man da auch ziemlich viele Rover hoch und Sonden, die das irgendwie nachweisen. Bis jetzt ist man noch nicht so ganz fündig geworden, es gibt immer so ein paar Indizien, aber so richtig sicher ist es noch nicht.
Also was anscheinend wissenschaftlich belegt ist, ist, dass der Mars früher mal, das ist jetzt eine sehr große Zeitspanne früher mal warm, feucht und potenziell bewohnbar war. Mhm. Ich meine, man entwickelt sich ja weiter. Ne? Ich meine, lange vor den Sauriern gab es auch mal eine Zeitspanne auf der Erde, wo es knapp 1 Million Jahre lang einfach nur geregnet hat.
Ah, ja,
das ist da, wo heute London ist.
Ja, also in London hat das nicht aufgehört.
Aber Zeit heilt alle Wunden und so. Und auch so ein hässlicher Planet war vielleicht mal schön, wer weiß das schon. Ich will jetzt nicht judgen.
Nein, also es ist wunderschön gewesen. Und wir müssen uns hier auf der Erde ein bisschen zusammenreißen, dass wir nicht irgendwann auch so aussehen.
Könnte sein. Ja, wird uns wahrscheinlich nicht mehr so ganz jucken, aber...
Aber so ein bisschen wollen wir doch als Menschheit noch etwas hier bleiben, weil so eine richtige Wohnoption scheint der Mars nicht zu sein.
Nicht wirklich. Außer wir lösen irgendwann das große Geheimnis, wie Terraforming richtig funktioniert. Und wie man Atmosphären aufbaut und so, aber da sind wir halt auch noch eine Ecke von weg.
Das ist auch interessant, dass du das sagst. Jetzt muss ich nochmal auf Phobos zu sprechen kommen. Weil, wie wir ja gelernt haben, ist Phobos, dieser große kartoffelförmige Dreckklumpen, der sich Mond schimpft, auf einer Abwärtsspirale in der Umlaufbahn des Marses und wird da irgendwann in ein paar Millionen Jahren aufschlagen. Mhm. Wenn du jetzt auf dem Mars anfängst, Terraforming zu machen, also nehmen wir mal an, wir könnten das und könnten den Mars wieder begrünen und ihm eine schöne Atmosphäre verschaffen, wird die Atmosphäre des Marses sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel dichter und damit hat Phobos eine höhere Reibung und wird sehr viel schneller abstürzen.
Da sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob du das willst, ja.
Außer natürlich, wir kümmern uns vorher um ihn und sprengen den Kollegen oder
schnallst ein paar Raketen.
Richtig, und schießt ihn einfach ins All weg. Meine, Hollywood ist da auch kreativ. Also ich meine, wir könnten den natürlich auch Armageddon-mäßig einfach hochfliegen und sprengen.
Ja, 20, so groß ist er nicht.
Ja, eben. Ja. Kannst du einmal rumlaufen und steckst ein paar Silvesterböller rein und dann hat sich das.
So, und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Mars-Missionen zusammengesucht. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden willst über den Mars? Möchte jetzt hier nicht über den Mund fahren.
Nö, so wirklich halt nicht. Also wie gesagt, durch den Verlust der Atmosphäre, durch das Magnetfeld, was er halt verloren hat, ist es halt ziemlich ranzig da oben geworden. Aber an den in Polen gibt es tatsächlich immer noch Eis und auch Permafrost unter der Oberfläche. Was das Ganze halt natürlich auch spannend macht, finde ich. Also klar, mit Sonden hinfliegen und so und mal ein paar Kiesel einsammeln ist schön. Aber ich fände es natürlich auch cool, wenn da mal ein ordentliches Team mit Spitzhacken hochgeht und da mal drunter gräbt und guckt, ob da nicht irgendwie eine geheime Alien oder vielleicht auch eine Nazi-Basis irgendwo da drunter ist. Wer weiß das schon.
Ich glaube, das wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Aber was da geplant ist und was da auch vielleicht die Herausforderungen sind, da können wir auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Arbeiten wir uns erstmal ein bisschen durch die Geschichte durch. Genau. Und dann gehen wir mal auf die bemannte Mars-Missionen ein. Was da noch auf uns zukommt, beziehungsweise auf die Leute, die da hinfliegen.
Richtig.
Und so die eine oder andere.
Wir haben ja schön als Aufhänger in der letzten Folge, haben wir ja so ein bisschen die Grundlagen der Raumfahrt beleuchtet, damals auch am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und erstaunlicherweise gingen auch so in den 60er, 70ern, gingen auch die ersten Versuche in Richtung Mars los. Da, wo die Raketen dann endlich mal richtig funktioniert haben, sorry Russland, da ging es dann tatsächlich auch mal so ein bisschen los.
Und tatsächlich die ersten Missionen, die dahin aufgebrochen sind, das war am 10. Oktober 1960, das Startdatum von der Sowjetunion. Mhm. Die hat damals als erstes Sonden losgeschickt. Und zwar die ersten zwei Versuche bei dem Jahr 1960 hießen Marsnik 1 und Marsnik 2.
Gut, da war das Marketingteam vielleicht noch nicht so groß.
Ja, gut, ich meine, es ist ja dann klar, was so damit vorhast.
Ja, klar.
Jetzt gibt es allerdings ein paar Probleme, weil die sind jetzt nicht so weit gekommen. Eigentlich nicht mal in die Erdumlaufbahn.
Ich habe es befürchtet.
Weil die Raketen schon vorher nicht richtig gezündet
hatten
haben.
Hatten wir ja auch beleuchtet, ja, dass die Russen mit ihrer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, deutliche Schwierigkeiten hatten, das Pfund vom Boden hochzukriegen.
Es gab auch bestimmte Sonden, die man hochgeballert hat, die eigentlich zum Mars fliegen sollten, es aber gerade so irgendwie in die Umlaufbahn geschafft haben. Zum Beispiel die Sputnik 22.
Mhm.
Die sollte eigentlich Richtung Mars fliegen, aber die hat die vierte Stufe hat nicht gezündet und deshalb ist die nur in die Erdumlaufbahn gekommen und daher hat die Sowjetunion damals gesagt, ja, das war als Satellit gedacht.
Das war Absicht.
Das war Absicht. Die sollte,
das sollte genau so
Satellit
passieren.
Ja, ja. Nur bis dahin und fertig. Ja.
Gut.
So, also hat man 1962 war das mit der Sputnik 22, da hat man auch weitergemacht mit, die Sowjetunion war da fleißig dabei, 1962 gleich drei Versuche gemacht mit Mars 1 und Sputnik 24. Sind eigentlich nicht weit gekommen, auch nur bis zur Erdumlaufbahn. Nein, stimmt nicht ganz. Die Mars 1, also ist Richtung Mars geflogen. Also die hat es weiter geschafft und dann hat die aber so auf dem halben Weg, sage ich jetzt mal, die Lust verloren und hat sich nicht mehr gemeldet.
Ist ja Arbeitsverweigerung.
Also wer weiß, was da passiert ist, die ist bestimmt noch heute unterwegs. Irgendwo da draußen.
Und erlebt ihre eigenen Abenteuer. Ja, frei und unabhängig. Ja, das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Amis da mal wieder die Ersten waren, ne?
Ja, die waren, jein, also mit ein paar Sachen, die waren jetzt ein bisschen hinten dran. Die haben 4 Jahre später so mit dem Mariner-Programm, Mariner 3 und Mariner 4 angefangen. Mariner 3, das war noch so ein, naja, also die sind halt losgeflogen und dann war sehr schnell sehr ruhig um die Mariner 3, da ging es nicht weiter, aber die Mariner 4. Am 28. November 1964 gestartet, die hat doch ein bisschen was geschafft, weil die kam bis zum Mars.
Richtig.
Die erste Sonde.
Ja. Und die hat auch tatsächlich uns etwas zurückgemeldet, weil die Mariner 4 hat die ersten erfolgreichen Vorbeiflugbilder gemacht. Ich wusste nicht, dass dieses Wort existiert. Aber die ist halt da mal rumgecruised und hat da mal ganze 21 Schwarz-Weiß-Fotos aufgenommen. Und ab da hat man dann gewusst, dass der Mars eine stark verkraterte, nee, Moment, eine stark verkraterte Ober, ich wusste, dass es
Da ja. Irgendwas stimmt nicht, ja.
Ja, eine verkraterte Oberfläche hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was sie erwartet haben, dass das Ding aussieht wie ein Schlittschuhfeld, aber ja.
Marsmenschen.
Hat nicht jeder Planet eigentlich Krater und Furchen und...
Ja, natürlich, wir auch.
Gut,
ja.
Aber auf jeden Fall, damit haben wir es belegt.
Und man muss jetzt sagen, die Mariner ist halt sehr schnell am Mars vorbeigeflogen. Also die hat nur am Vorbeifliegen so ein paar Bilder geknipst und war dann weg. Also nichts mit Orbit und so. Die ist einfach nur vorbeigerauscht.
Ja, immerhin.
Dann hat die Sowjetunion, die ja fleißig dabei war, 1964, auch mit Sond 2, einen Versuch gestartet. Da ist aber, also die ist dann auch irgendwie Richtung Mars unterwegs gewesen. Da ist aber leider das Solarpanel abgebrochen und dann ist die halt irgendwo am Mars vorbeigerauscht und hat sich nicht mehr gemeldet. So was passiert. Dann kam eine Weile nichts, also ein paar Jahre war ruhig und dann kam die Mariner 6, 1969 wieder von der NASA, ebenfalls am Mars vorbeigerauscht, aber hat Bilder gemacht. 75 an der Zahl. Also die Mariner-Missionen waren relativ erfolgreich. Das konnte die Sowjetunion ja so nicht auf sich sitzen lassen und hat dann Mars 1969a gestartet. Das ist so ein Deckname, weil eigentlich hatte das andere Bezeichnung. Die Sowjetunion hat dann nachher gesagt, naja, das war ja nur ein Satellit. Mhm. Wir wollten nicht zum Mars. Wollten sie aber doch. Sind aber auch leider nicht mal in die Erdumlaufbahn gekommen. Also hat wieder nicht so ganz geklappt. Mariner 7, 1969, ist ebenfalls am Mars vorbeigerauscht und hat 126 Bilder gemacht.
Gut, immerhin die Richtung hat mal gestimmt.
Ist ne? Richtig. Also, ich glaube einfach, die Fotoapparate sind besser geworden. Ich weiß nicht, ob die Sonde sich größer besser
Das kann natürlich auch sein. Ja.
So, dann kam die Sowjetunion wieder, auch 1969. Trägerrakete ist nicht in die Erdumlaufbahn gekommen. Schade.
Puh.
Naja, hat nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal mein Raumfahrtprogramm in Frage gestellt hätte, wenn meine Milliarden Rubel teuren Raketen halt gerade mal bis zum Ortseingangsschild von Moskau kommen.
Ja, aber, so, jetzt, ich überspringe mal Mariner 8 und Kosmos 419, da ist nämlich nicht viel passiert, die sind nie besonders weit gekommen, Anfang der 70er, aber du hast ja jetzt schon die Viking-Sonde erwähnt von der NASA, da kommen wir gleich nochmal drauf, die war glaube ich 74, das war so die erste, die erfolgreich gelandet ist auf dem Mars, oder war das 74, 75?
76 habe ich hier.
Genau, also Viking 1 und 2. Achso, ja, 75 sind sie gestartet, 76 sind sie gelandet.
Aber davor war ja noch die Mariner 9.
Ja, das. Ah, ja, stimmt, genau. In meiner Timeline gibt es jetzt noch was 1971, die Mars 2 und Mars 3 der Sowjetunion.
Ah, dann sind die zeitgleich mit der Mariner 9, weil die steht bei mir auch nämlich bei 71.
71, genau. Da gab es jetzt einen Unterschied. Also. Mars 2 und Mars 3, das sind tatsächlich von der Sowjetunion und Achtung jetzt, das sind die ersten Landungen auf dem Mars. Und eine davon, also die Mars 3, die hat auch gebremst bei der Landung.
Aber zu spät.
Nee, die ist erfolgreich, also na, sie ist gelandet. Und dann hat sie ein Signal geschickt, 20 Sekunden lang, und dann ist sie ausgefallen. Also hat da jetzt leider nicht irgendwie noch Fotos gemacht, sondern man hat mitgekriegt, sie ist gelandet, sie hat eine erfolgreiche Landung gemeldet und hat sich abgeschaltet.
Gut. Ja. Aber immerhin.
Immerhin gelandet.
Immerhin gelandet.
So. Aber jetzt kommt noch hier, was du gesagt hast, die Mariner 9. Da wird es nämlich auch nochmal interessant.
Genau. Also zumindest, wenn ich es hier richtig interpretiere, war das der erste Mars-Orbiter. Mhm. Das heißt vermutlich, die ist dann nicht vorbeigeballert, sondern hat es tatsächlich in die Umlaufbahn oder halt in den Orbit des Mars geschafft und hat da auch wahrscheinlich wieder einen Haufen Fotos gemacht. Und mit dieser Mission wurde auch der Olympus Mons und der Valles Marineris entdeckt. Also sprich dieser Huckel, dieser Hügel da mit 21 Kilometer und diesen Mega Grand Canyon.
Richtig, das war, wie du gesagt hast, der erste Satellit, der auch wirklich in die Mars-Umlaufbahn gekommen ist. Und ich habe hier stehen 7329 Aufnahmen der Oberfläche. Das ist jetzt nochmal eine ordentliche Steigerung.
Das ist so ein typischer Influencer, geht kurz ins Bad und macht ein paar Selfies heute. Oder hey, schau, ich habe einen neuen Pulli, 7000 Fotos.
Sowjetunion hat dann mit Mars 4 weitergemacht, zwei Jahre später, 1973 gestartet und ist dann auch 1974 halb erfolgreich weit am Mars vorbeigerauscht, hat es aber noch geschafft, 20 Fotos zu machen.
Ja, aber die wollte ja bestimmt auch nicht zum Mars. Die wollte ja auch bestimmt ganz woanders hin.
Naja, nicht ganz. Aber jetzt endlich 1973, Mars 5, am 12. Februar 1974 in die Mars-Umlaufbahn eingeschwenkt und hat jetzt auch dann im Zeitraum von 9 Tagen 60 Bilder und andere Daten zur Erde geschickt. Das war dann der Satellit der Sowjetunion. So, dann kann ich jetzt wieder ein paar überspringen, die jetzt Mars 6 und Mars 7 waren ein bisschen uninteressant. Und dann ging es aber weiter mit dem Start 1975. Angekommen sind die Dinger 1976, also waren dann auch so ein Jährchen unterwegs. Die Viking-Sonden, Viking 1 und Viking 2 der NASA.
Mhm. Genau, das waren die ersten erfolgreichen Landungen auf dem Mars tatsächlich. Ja, die haben so ein paar Experimente, da stand dann so das Thema, also die globale Frage, gibt es Leben auf dem Mars? War bei denen so ein bisschen im Drehbuch drin. Und es wurde natürlich erstmal nachgewiesen, dass es keine direkten Lebenszeichen gab. Also gut, es lief wahrscheinlich so ab, Sonde landet, guckt sich um, ja, alles voller Steine, kein Leben.
Da muss man auch dazu sagen, die Viking-Sonden waren natürlich die ersten Sonden, die erfolgreich auf dem Mars gelandet sind.
Richtig. Nicht zerschossen oder eingeschlagen, sondern
die sind runtergekommen.
Genau.
Die waren nicht mobil, die standen da an der Stelle und dann haben sie erstmal ein paar Jährchen Fotos gemacht.
Richtig.
So 6 Jahre waren die, glaube ich, schon im Betrieb.
Und ja, zum Thema gibt es Leben, jetzt nicht direkt, aber da man eben Wasser in der vorhandenen Atmosphäre, man hat Eis an den Polen und so weiter, man hat Fluss ausgetrocknet oder frühere Flussbette gefunden. Das ist natürlich kein direkter Lebensnachweis, aber man hat halt, ja, sowas wie Tone, also die Mehrzahl von Ton und Seeablagerungen und Zeugs hat man entdeckt und man hat jetzt auch tatsächlich steht hier 2026, also muss relativ neu sein, auch organische Moleküle entdeckt.
Das waren aber nicht die Vikings, sondern
ist jetzt was Aktuelles, ich greife kurz vor, einfach zu dem Thema Leben. Bisher hat uns noch nichts begrüßt da oben, aber tendenziell ist die Hoffnung nicht aufgegeben, dass da oben sich auch ein paar Bakterien tummeln können.
Jetzt ist nach den Viking-Sonden 1975 oder 1976, wenn man die Landung nennt, da ist jetzt erstmal eine ganze Weile gar nichts passiert. Da war ruhig. Und das Erste, was dann wieder passiert ist, war 1988. Puh. Da hat die Sowjetunion wieder angefangen.
Wollten es nochmal wissen.
Ja, in den 80ern war es sehr, sehr ruhig, was das angeht, Mars und so. Da waren ganz andere Dinge angesagt.
Neue deutsche Welle.
Ja, genau. da hat die Sowjetunion versucht, 2 Raumsonden zu Phobos zu schicken. Wie wir gelernt haben, ist das der kleine Drecksmond, der um den Mars kreist.
Die eine Kartoffel.
Genau, die eine der beiden Kartoffeln. Also Phobos, die Phobos-Raumsonde 1, da gab es einen kleinen falschen Befehl, den man abgeschickt hat. Und als die schon unterwegs war, hat sie leider der Sonne den Rücken zugedreht, ist eingefroren und verstummt. Das hat nicht funktioniert. Und die Phobos-Raumsonde 2, die ist 1989 auch tatsächlich in die Mars-Umlaufbahn eingeschwenkt, geplant. Und dann ist erst der Kontakt abgebrochen.
Gut, aber ja, Teilnehmerurkunde, sie haben es versucht.
So. Ja. Dann ist eine Weile wieder nichts passiert. Also hier die 80er und 75 war so das letzte Hoch mit den Vikings und dann hat man erstmal so 20 Jahre bis auf diesen
Versuch da. Da war halt auch Tschernobyl dazwischen und so, da hat man andere Prioritäten gehabt.
Richtig.
Kalter Krieg. Aber in den 90ern.
In den 90ern ging es dann wieder weiter. Da wurde es jetzt wieder spannend. Und zwar 1992 mit dem Mars Observer der NASA, die den gestartet hat. Die wollten also einen neuen Mars-Orbiter da hochbekommen, also eine Sonde, die um Mars rumfliegt, hat nicht funktioniert. Kontakt ist leider abgebrochen, schade. Und dann ist mit dem Mars Global Surveyor 1996, da wird es jetzt wieder interessant, auch von der NASA, die sind nämlich jetzt dann tatsächlich in die Mars-Umlaufbahn eingeschwenkt und haben ca. 240.000 hochauflösende Aufnahmen gemacht.
Geht doch.
Ja, so, jetzt ist auch langsam, ist das Filmband ein bisschen größer geworden und so, die Speichermedien anders, da kannst du auch ein bisschen mehr Daten übertragen und ein paar mehr Bildchen.
Mhm.
Ja. Das Ding war tatsächlich 10 Jahre in der Umlaufbahn und hat 2006 erst den Dienst quittiert.
Das ist
schon ganz ordentlich. Deshalb hat er auch 10 Jahre Zeit gehabt, den Mars zu kartografieren und ganz, ganz viele Bilder zu machen.
Gut, unterm Strich hat man halt noch mehr frühere Flussbetten gefunden. Und man hat auch tatsächlich Mineralien entdeckt, die nur in Verbindung mit Wasser entstehen können. Zumindest nach unseren Naturgesetzen. Mhm. Also hat sich schon mal gelohnt.
Ja, also man hat dann doch ein bisschen was gelernt. Mhm. Und dann gab es 1996 auch noch die Mars Pathfinder Mission. Und jetzt wird es auch interessant, weil das war nämlich der erste Rover, der auf dem Mars, auf den Mars fliegen sollte und da auch ein bisschen rumfahren konnte. Mhm. Der Rover, der Sojourner, der an Bord der Pathfinder war, das war so ein 10-Kilo-Ding, so ein kleines ferngesteuertes Auto mhm. von der Größe. Und der ist 3 Monate in Betrieb geblieben dort und ist auf dem Mars ein bisschen rumgefahren und konnte auch ein bisschen weiter von der Landestelle weg, also so ein paar Meter, ist ja schon eine Riesenstrecke für so einen Rover ja. und konnte dort Untersuchungen machen. Das ganze Ding bestand ja aus 2 Bestandteilen. Das war einmal der Pathfinder, das war das Landemodul. Man mhm. hat ja mit der Viking, wusste man ja schon, wie man landet. Der Pathfinder hat es ein bisschen intelligenter gemacht und ist jetzt nicht ganz so runtergekracht wie die Pathfinder, sondern hat auch mal gebremst zwischendurch.
Schlau.
Ein bisschen sanfter aufgesetzt und hat dann den kleinen Rover, den Sojourner, losgeschickt auf Erkundungsreise, mhm. dass er ihm ein paar weiter entfernte Daten übermittelt. Und das war auch eine sehr erfolgreiche Mission, 1996. Und ja, wie gesagt, 3 Monate ist das Ding da oben rumgefahren. Der Pathfinder selber hat ein bisschen länger gesendet.
Ja, ist doch schön.
Ja. So, 1998 wurde es jetzt interessant. Da ist Japan zum ersten Mal ins Spiel gekommen.
Ach, bisher war es immer nur Russland mhm. oder die Sowjetunion damals und die NASA.
Und 1998 die ISAS, also die Weltraumorganisation von Japan, die wollte ebenfalls einen Mars-Orbiter da hochschicken. Hat allerdings ein bisschen eine lange Flugzeug zum Mars gehabt, mehr als 4 Jahre. Und die Sonde ist da unter Sonnensturm, hat sehr unter Sonnensturm gelitten und das hat sie nicht überlebt. Deshalb konnte die leider nicht in den Mars-Orbit und ist halt vorbeigerauscht.
Deswegen sollte man seine Reisen gut planen.
Ja. Aber immerhin der erste Versuch. Dann gab es auch noch, die NASA hat jetzt 98 und 99 weitere Mission gestartet und hat versucht, den Mars Climate Orbiter 1998, also 1999 in Orbit zu bekommen. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und zwar aus einem ziemlich blöden Problem heraus. Die sind also bis zum Mars geflogen und jetzt gab es ein kleines Problem. Die Anflughöhe war ein bisschen zu gering und das Ding ist halt in der Atmosphäre verglüht. Also in dieser, hm. ja. Und das entstand dadurch, dass eben unterschiedliche Weltraumorganisationen miteinander gearbeitet haben. Und die eine hat eben das angloamerikanische System der Einheiten verwendet, hier Inches, Fuß und diesen ganzen Quatsch. Und die anderen hat eben sich an
die richtigen Maßeinheiten.
Meter, Zentimeter und sowas orientiert. Das hat nicht zusammengepasst und dann gab es einen Rechenfehler und das Ding ist auf die Marsatmosphäre, auf den Marsboden geknallt und war hinüber.
Gut, dass das niemand geprüft hat.
Offensichtlich wurde es etwas zu spät erkannt. Wahrscheinlich hätte man es sogar noch über ein Fernupdate reparieren können. Aber ja, ist erst aufgefallen, als es schon zu spät war.
Gut, die Amis sind ja relativ unentspannt. Die halten ja ihre Marseinheiten für super. Und dann rasselt die Sonde dann halt mit 14 Weißkopfseeadler per Chicken McNuggets, reißt das Ding halt ein.
Ja.
Schade.
Man hat auch zwei Länder und Sonden noch geplant. In den 1999 wurden die gestartet, sollten auch im gleichen Jahr ankommen. Also Januar wurden die gestartet, für Dezember war die Ankunft geplant, der Mars Polar Lander und Deep Space 2, ebenfalls von der NASA. Ich sag mal so, bei der Landung ist dann wahrscheinlich Folgendes schiefgelaufen, dass dieser Sensor jetzt nicht ganz genau funktioniert hat und hat festgestellt, da wo jetzt dann der Fallschirm zünden soll, da war der Boden schon zu nah.
Ja.
Und dann hat der Sensor gesagt, ach, da ist schon Boden? Das wusste ich nicht. Bumm, Ende.
Ups.
Ja.
Also ja, die letzte Nachricht an die Erde. Hoppla.
Genau. Hoppla, ich dachte, da wäre noch mehr Luft. Zack. Und dann war das Ding hinüber. Also das hat leider auch nicht funktioniert. So sind halt die Dinger dann auf den Marsboden
gekriegt. Kostet halt auch eine Mark, so ein Ding, ne? Also, puh.
Ja, man, das sind schon ein paar Milliarden
so, draufgegangen. Oh, mir ist jetzt mein altes IKEA-Trinkglas kaputt gegangen, schade, sondern...
Ja, vor allem sind es Sachen, wo viele, viele Forschende viele Jahre dran experimentieren und dann wird das Ding losgeschossen, innerhalb von 2 Sekunden zerschellt es auf der Mars.
Und du wartest ein Jahr, bis das Ding dann da oben ankommt.
Richtig. Und dann
wirst du voll gehypt und dann... Ja.
Also das ist auch, du brauchst Ausdauer, wenn du da in der Marsforschung bist.
Das ist ein richtig frustrierender Job, glaube ich.
Ja. 2001, Mars Odyssey. Ein erfolgreicher Mars-Orbiter erreicht am 24. Oktober 2001 die Mars-Umlaufbahn. Warum der Odyssey heißt 2001, ist, glaube ich, also, klar.
Das ist purer Zufall, bitte.
Ja. Hast du den Film Odyssey im Weltraum gesehen?
Ja, 2001
Odyssey. Wie fandst du den?
Das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her oder so, aber hat uns, glaube ich, schon gut die Gefahren einer KI.
Nein, Dave.
Offengelegt.
Ja, das stimmt. Ich fand den ziemlich
lahm. Das kann ich leider nicht machen, Richtig. Dave.
Also ich fand den ziemlich lahm. Also mir hat er nicht gefallen. Ich fand den nicht gut. Ich bin einer der wenigen, der sagt, dass dieser Film, also ich konnte nichts mit diesem Science-Fiction-Film anfangen.
Ich habe ihn geguckt und ich glaube, gegen Ende dieser LSD-Trip, den er da durchmacht,
ja.
Ist jetzt auch nicht, also ja, ist wahrscheinlich so ein, Kubrick war das, glaube ich, ne?
Kubrick, ja.
Ist halt so ein Ding, ist halt wie so ein Tarantino-Film, mag man oder mag man nicht. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich jetzt jede Woche gucken muss.
Stimmt.
Aber ist okay, wenn einem der gefällt, gar kein Thema.
Ja, viel Spaß mit dem Film. Also ich weiß, ich bin vielleicht der Einzige, dem der nicht gefällt, oder du? Wir sind die Einzigen, die sagen, aber egal. So, wir schreiben das Jahr 2003. Der Mars-Express, der ESA startet.
Der Mars-Express.
Zum ersten Mal ist jetzt also auch Europa dabei und die ESA schickt einen Mars-Orbiter gen Mars. Und natürlich funktioniert das.
Ja.
Ha. Gestartet, geht in die Umlaufbahn.
German Engineering.
Ja, und hat die Beagle-2-Sonde an Bord von Großbritannien. Die ist allerdings bei der Landung verloren gegangen. Also der Hinflug und der Orbiter hat funktioniert, Mars-Umlaufbahn, alles fein. Dann hat man die Beagle-Sonde, die wollte man landen lassen, das hat nicht funktioniert.
Tja.
Die genaue Ursache blieb ungeklärt, steht hier.
Das steht wahrscheinlich in irgendwelchen verransten Akten irgendwo in einem Schrank ganz tief unterm Buckingham Palace oder so.
Ja, so. Jetzt sind wir, wie du ja vorhin gesagt hast, nach den 2000er Jahren, dann haben wir ja so das Zeitalter der Rover ist angebrochen. Ja,
das Rover-Zeitalter.
Und zwar mit Mara Spirit und Mare B Opportunity. Die zwei Rover der NASA, die relativ parallel losgeflogen sind im Abstand von einem Monat. Und beide auch angekommen sind auf dem Mars, beide Rover, und dort dann fleißig unterwegs waren.
Muss ja auch mal funktionieren.
Ja. Also wenn man, die Rover-Missionen haben immer ganz gut funktioniert. Also ein Rover ist meistens, also wenn es nicht nur eine Sonde war, die runtergeknallt ist, sondern irgendwas, das da rumfahren musste. Ja. Wahrscheinlich war dann auch mehr Geld im Spiel, weil es klappen musste.
Wahrscheinlich.
Die haben immer recht gut funktioniert.
Und hier lese ich gerade, Opportunity hält sogar den Rekord. Der ist über 45 Kilometer auf diesem Rostklumpen rumgefahren.
Das ist eine richtige Strecke.
Das ist eine verdammt lange Strecke.
Ja. Sein Bruder Spirit, der war nicht ganz so lange im Einsatz. Ich glaube, der hat 6 Jahre durchgehalten, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Opportunity war 14 Jahre unterwegs, was eine ganz, ganz schöne Strecke ist. Und in den 14 Jahren hat er 45 Kilometer hinter sich gebracht.
Es ist jetzt nach Erdmaßstäben nicht ganz so viel, aber den Umständen entsprechend.
Richtig. Wir haben ja schon gelernt, ist jetzt kein einfaches Gelände da oben.
Richtig.
Und da fährst du halt sehr vorsichtig und steuerst halt lieber mal um ein paar Steine mehr rum.
Richtig.
Ja. Die Größe von diesen Rovern ist übrigens auch beeindruckend, weil man sieht ja so den Opportunity, oder kennt man von Bildern, das ist so der Mars-Rover, wenn man an einen Mars-Rover denkt, mit dem Teleskop. Dings da oben drauf, wo er sich umgucken kann, der ist schon ordentlich groß. Also der hat locker, der ist größer wie ein Mensch. Und der erste, der Sojourner, der war ungefähr so groß wie ein Rad von diesem Ding.
Ja gut, da muss ja auch einiges rein. Ne? Also hier so Probenbehälter, die ganze Technik muss ja irgendwo rein. Mhm. Und das kannst du auch nicht alles gerade in Alufolie einwickeln. Das muss ja auch ein bisschen stabil sein. Stichwort Sandstürme und sowas. Mhm. Steine, die runterfallen. Und wenn man sich mal so ein paar Bilder anguckt von diesen Rovern, wie die so nach ein paar Jahren aussehen, also wenn die quasi Selfies von sich aufnehmen, die Räder und so, das sieht schon zum Teil ganz schön abgefuckt aus. Also,
sie haben richtig was mitgemacht, die Rover, die da oben rumfahren.
Glaubt man gar nicht. Da denkt man, ja, der fährt da so ein bisschen im Schotter rum, aber holla die Waldfeder, das kratzt schon ordentlich.
So, und jetzt, 2004, tritt die ESA wieder auf die Bühne. Und zwar mit der Rosetta-Mission.
Mhm.
So, und das ist eine ganz besondere Mission, weil, wie wir jetzt gelernt haben, aus dem, was wir hier vorgelesen haben, so eine Mars-Mission ist nicht gerade einfach. Und die meisten davon, über 50%, gehen auch schief. Weil irgendwas auf den Boden runterknallt und kaputt ist oder sich einfach nicht mehr meldet. Und manche, die es geschafft haben, die sind jetzt einfach stationär auf Mars gelandet und haben da Bilder gemacht. Oder sind in eine Umlaufbahn eingeschwenkt. Und das waren Riesenprojekte und ein riesiger Aufwand, das hinzubekommen. Oder so einen Rover rumfahren zu lassen. Ist ja auch eine Leistung, die man anerkennt. Jetzt kommt die Rosetta-Mission. Und Europa steht jetzt hier zum zweiten Mal auf meiner Liste. Und beim ersten Mal haben wir ja das mit dem Orbit schon ganz gut hingekriegt. Und man muss sagen, die ESA hat zwar jetzt Interstellar, also nicht Interstellar, aber in unserem Sonnensystem nicht so viel gemacht und ist in Erscheinung getreten, gerade was die Marsforschung angeht, sondern die ESA konzentriert sich mehr so auf die Erdbeobachtung, da macht sie auch ganz tolle Sachen, aber so, was diese größeren Planeten bereisen angeht, war sie jetzt noch nicht so oft da. Aber wenn wir mal was machen hier,
dann richtig.
Dann machen wir es richtig. Mhm. Die Rosetta-Mission 2004 gestartet, eine kleine Sonde macht sich auf den Weg gen Mars. Und ich lese mal jetzt hier so die Reisedaten vor, weil da ist so ein bisschen was los. Also 2004 gestartet, dann hat sie 2005, die ist erstmal so ein bisschen um die Erde rum geflogen, um Schwung zu holen. Ja, durch die Erdanziehungskraft hat sie so ein paar Runden gemacht. Dann ist sie 2 Jahre später beim Mars angekommen. 2007 war das. Da hat sie ein bisschen Sightseeing gemacht und hat ein paar Bilder vom Mars geschossen. Hat dann einen Swing-By gemacht, also ist einmal rumgeflogen und weiter Schwung geholt, weil das war ja gar nicht das Ziel, ist dann erstmal wieder ein halbes Jahr später bei der Erde zurück angekommen und hat dann bei der Erde nochmal ein bisschen Schwung geholt und ist weitergeflogen, ein Jahr später zum Asteroiden 2867 Steins.
Den kennt man ja.
Ja, so. Und hat da jetzt erstmal ein paar Asteroidenfotos gemacht. Mhm. Dann ist er wieder zurück zur Erde geflogen in einem Swing-By-Manöver. Dann ist er weitergeflogen zu einem nächsten Asteroiden, Lutetia. Und hat da ebenfalls ein paar Aufnahmen gemacht von diesem Asteroiden. Das war jetzt aber noch nicht alles, weil das war sie ja nur im Vorbeiflug unterwegs, ist da halt bei dem Asteroiden vorbeigekommen. Da hat sie gedacht, ja, jetzt bin ich ja auch schon ein paar Jahre unterwegs. Das war ja 2010, also 6 Jahre, nachdem sie losgeflogen ist. Und ist dann 2011 in den Winterschlaf gegangen. Das heißt, sie hat sich für 3 Jahre abgeschaltet, also geplant abgeschaltet, weil die hatte jetzt eine lange Reise vor sich, wo erstmal nichts passiert ist. Dann ist er 2014 wieder aufgewacht und zwar 100 Kilometer im Abstand von einem Asteroiden Churyumkov-Gerasimenko.
Ist das nicht ein russischer Raumfahrer gewesen?
Weiß ich nicht, kann sein. Also auf jeden Fall hieß so der Asteroid, ein bisschen größerer Asteroid und ist dort in eine stabile Umlaufbahn gegangen von diesem Asteroiden im Abstand von 30 Kilometern und ist da ein bisschen rumgeflogen und hat den Asteroiden kartografiert. Das war 10 Jahre, nachdem das Ding gestartet ist. Und 10 Jahre, nachdem das Ding gestartet ist, hat sie eine Sonde Richtung Asteroid abgesetzt, weil das war ja ihr eigentliches Ziel, und hat dort eine Sonde gelandet, die dann Bodenproben von diesem Asteroiden genommen hat und ausgewertet hat und zur Erde zurückgeschickt hat. So, dann ist sie eine ganze Weile da rumgekreist und irgendwann hat sie dann auch die Altersschwäche gepackt und leider hat man dann festgestellt, okay, so wahnsinnig lang hält die jetzt nicht mehr durch. Und man hat dann eben die Rosetta-Sonde selbst ein bisschen näher an diesen Asteroiden rangebracht, um noch bessere Bilder zu bekommen, und zwar auf 0 Zentimeter. Das heißt, man hat sie kontrolliert abstürzen lassen, um da die letzten Daten von diesem Asteroiden zu bekommen. So, das war die Rosetta-Mission und Mars war da nur so die erste Stufe und du musst dir das mal geben. Die ist also 14 Jahre durch den Weltraum geflogen, hat den Mars besucht, die Erde 2-mal, 2 Asteroiden, beim 3. ist sie in eine Umlaufbahn gegangen und nach 10 Jahren hat die dort noch eine Sonde abgesetzt. So. Nimm das, also das ja, ist ESA-Leistung.
Das ist Gründlichkeit, würde ich sagen. Also dagegen, so leid es mir tut, wirken halt die Versuche der Russen, wie wenn du halt so ein so eine Sonde mit einer Steinschleuder versuchst, den Himmel zu schießen. Also,
also als ich das jetzt nochmal gelesen habe, das ist schon eine unfassbar beeindruckende Leistung,
was dieses geil
Ding gemacht hat. Ja.
Und vor allem dann halt so als Underdog quasi. So, ja. Wir haben uns jetzt mal angeguckt, was ihr so gemacht habt. Jetzt machen wir halt mal was. Das ist ein Spaßprojekt, ne? Schießen wir einfach mal so ein Ding hoch und erforschen mal das halbe Sonnensystem.
Ja.
Mit einem jahrelangen Schlummer dazwischen.
Ich muss schon sagen, also
große, kann man machen.
Ja, Hut ab.
Ja.
Sehr, sehr cool. So, was hast du also hast du noch irgendwelche nächsten großen Errungenschaften, die es gab? Ich weiß, es gab jetzt noch mehrere Missionen, auch mehrere Mars-Lander, die abgesetzt worden sind. Also Phoenix zum Beispiel 2007, ebenfalls von der NASA. Mhm.
Ich habe hier noch den nächsten Punkt, die Curiosity.
Ja.
2012 war das.
Ich spule etwas hier, ja.
Die ist im Gale-Krater gelandet, was ein ehemaliger See auf dem Mars ist. Genau, hat unter anderem Stickstoff- und Schwefelverbindungen nachgewiesen und Bausteine des Lebens, also so ein paar Proteingeschichten, aber ist natürlich jetzt kein direkter Lebensbeweis, dass da irgendwie was in unserer Art oder als Bazille oder Bakterium oder so da rumkreucht und fleucht, aber die Anfänge sind gemacht. Und dann habe ich noch relativ aktuell die Perseverance.
Ja.
Seit 2021 ist die am Start. Und die sammelt tatsächlich Proben für den Rücktransport der Erde und wird von dem Mini-Helikopter Ingenuity, schweres Wort, begleitet.
Oder wurde begleitet.
Und die hat auf der Agenda auch stehen, Vorbereitung bemannter Missionen, was auch immer das heißen mag.
Der Perseverance Rover, der da jetzt oben rumfährt von der NASA, das ist übrigens ein echter Koloss an Rover. Also da sind auch die Opportunities, die es da vorher gab und die halt lange, lange rumgefahren sind, die sind ja Winzlinge dagegen. Mhm. Das Ding wiegt 900 Kilogramm.
Das ist ein Panzer.
Also man hat da eine Tonne Material abgesetzt. Damit ist es auch das größte von Menschen gebaute Fahrzeug, das jemals oder Gebilde, was den Mars betreten hat und da jetzt fleißig unterwegs ist. Und der Ingenuity, das war so ein kleiner Helikopter, der einfach nur einmal starten sollte. Also den haben sie mitgeschickt und gehofft, er funktioniert irgendwie. Man hatte jetzt nicht so die Riesenhoffnung. Der sollte einfach so ein paar Luftaufnahmen machen vom Rover und vom Umfeld. Mhm. Und der Ingenuity hat tatsächlich länger funktioniert, wie man dachte. Also man konnte einige Flüge machen und doch etwas weiter fliegen und mehr Aufnahmen machen. Die sind auch ganz toll, kann man sich online anschauen, die Aufnahmen von den ganzen Missionen. Also nicht nur von dem, sondern auch von den vorherigen natürlich, die da gemacht worden sind. Und irgendwann nach viel, viel längerer Lebensdauer, wie man dachte, hat der Ingenuity dann eben den Geist aufgegeben. Aber er hat seinen Dienst erfüllt und Perseverance ist immer noch unterwegs.
Genau, das ist einer der zwei. Auch der Curiosity ist noch aktiv. Das sind die beiden derzeit noch aktiven. Und fand ich auch spannend, der Curiosity ist tatsächlich ein Rover, ein Gerät, was mit einem Atomstromgenerator betrieben wird. Das heißt, der ist unabhängig vom Sonnenlicht.
Und das hält ein Weilchen.
Das, ja, bestimmt.
Ist aber nicht der einzige. Es gibt ja auch noch einen, ja, wobei, ich glaube, der ist schon außer Betrieb. Es gab, China hat ja auch einen Mars-Rover hochgeschickt, auch erfolgreich hochgeschickt, der immer noch rumfährt. Zumindest ist er, der Rover ist am 14. Mai 2021 gelandet in Utopia Planitia. Zurong heißt er, glaube ich. Ist auch ein Rover, der da oben rumfährt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der noch in Betrieb ist.
Also das waren zumindest meine Daten von Stand diesem Monat. Da wurden wir halt nur die zwei noch angezeigt als aktiv.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht ist der von den Chinesen auch noch aktiv. Nur sagen sie es uns nicht.
Vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, was wir schon da jetzt geschafft haben, da hochzubringen und an Weltraumforschung, was da alles funktioniert hat und auch nicht funktioniert hat. Ich habe hier auch mal eine Statistik, damit man das noch ein bisschen einordnen kann, was wir jetzt hier erzählt haben. Man könnte also von 1960 bis 2020, habe ich jetzt hier die Daten, da wurden 53 Raumsonden zum Mars geschickt. Also jetzt die Rosetta nicht mitgezählt. Und davon waren 25 amerikanische und 19 sowjetische, 2 europäisch. Und dann gab es noch 2 europäisch-russische Gemeinschaftsprojekte, 2 chinesische und eine japanische und eine indische auch. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch was hochgeschickt.
Okay.
Also 53, die meisten amerikanisch oder sowjetisch.
Weiß man, was mit denen passiert ist?
Ja, also ich habe hier.
Also ich gehe mal davon aus, dass die von den Arabischen Emiraten keinerlei Geldprobleme haben und wahrscheinlich eine vergoldete Sonde da hochgeschickt haben. Mit einem Seidentuch hinten dran oder so.
Also interessant ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen Rover und so Zeug abschließt, also 48 Sonden, von den 48 Sonden erfüllten nur 19 ihr eigentliches Missionsziel, also unter der Hälfte. 16 davon waren amerikanisch, eine sowjetische und natürlich die europäischen und die indische. Die haben es geschafft, ihr Missionsziel zu erreichen. Die 7 davon, die jetzt noch, die ich jetzt nicht genannt habe, die waren so teilweise erfolgreich. Also die haben so ein Teilziel erreicht. Sie sind so in die Nähe gekommen, dann vielleicht doch dran vorbeigeflogen oder halt, naja, gecrashlandet. Also so Halberfolge, aber ja, über 50% dieser ganzen Missionen haben nicht funktioniert.
Kann man sich jetzt fragen, woran es hier gelegen hat? Aber
ja, hochgehetzt, ne? Musst du vorher planen und dann fliegst du auch nochmal bei ein paar Asteroiden vorbei.
Gut, ist natürlich wahrscheinlich auch eine Technikfrage.
Klar.
Ich meine, guck jetzt mal, wie lange es gedauert hat, bis wir uns jetzt mal wieder auf den Mond hochgetraut haben, nach 70 Jahren oder so.
Was auch noch sehr spannend wird, ja. Ich hoffe mal, wir konnten so ein bisschen, bis hierhin zumindest schon mal ein bisschen Übersicht geben. Und ihr wart das nicht allzu gelangweilt von dem, was da alles passiert ist. Ihr müsst euch jetzt auch nicht alle Fakten merken. Dafür kann man die Folge ja einfach nochmal anhören.
Richtig, also wir würden wahrscheinlich auch noch warten mit so einem spontanen Test, wo wir das dann abfragen.
In der nächsten Folge können wir ja vielleicht einen einbauen.
Mal gucken vielleicht. Ja. Vielleicht auch in der übernächsten halt. Ja, bleibt zum Schluss noch, wollen wir den Bogen noch rund machen mit dem ganzen Mars-Gedöns?
Wir bogen rund, ja.
Dann müssen wir noch ganz kurz über den Elon sprechen, finde ich.
Der
früher ein Genie, heute.
Der heute ein bisschen mehr Wahnsinn als Genie. Ja. Gehört auch dazu, aber in so kurzer Abfolge fand ich es dann doch erschreckend.
Gut, aber es ist ja ein bisschen was passiert in seiner Denke. Er hat sein Project Starship. Das ist so das von seinem SpaceX gestützt und das ist seine Vision dahinter. Man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht an Forschung interessiert, sondern dem Elon geht es wirklich darum, den Mars zu kolonialisieren. Mhm. Also der will, dass wir da oben Städte bauen in irgendwelchen Formen und dann irgendwann den Mars besiedeln. Dafür gibt es sein Project Starship. Und dass er, beziehungsweise dass SpaceX ja was drauf hat, das weiß man ja. Also SpaceX waren ja die ersten mit den auffangbaren und wiederverwendbaren Booster-Raketen.
Ja.
Das ist immer noch eins der beeindruckendsten Dinger, die ich je gesehen habe, wie die Dinger runterkommen und dann aufgefangen werden von dieser Gabel. Mhm. Das ist so cool. Und technisch würde ich es SpaceX zutrauen. Nicht dem Elon?
Elon hat das Ding ja auch nicht gegründet, der hat es nur gekauft.
Richtig, aber in den Zeiten, wo noch alle Synapsen bei ihm richtig verkabelt waren, hat er ja durchaus da auch gut Input gegeben, was das angeht. Und war ja auch immer dabei und dann ging halt mal wieder 140 Millionen Euro Rakete in Bruch und dann, ja, machen wir halt weiter. Mhm. An Geld mangelt es ja nicht. Aber es geht ihm halt wirklich nur darum, wie können wir in Zukunft auf dem Mars leben? Und er nimmt sich als Basis dafür halt das vorhandene Wissen, was wir schon über den Mars haben. Aber SpaceX schickt es da keine Rover hin, die da jetzt mit übertriebener Technik noch irgendwas verbessern, sondern ihm geht es halt wirklich nur darum. Und er hat unbemannte Missionen geplant, lese ich hier gerade. Und die sollen frühestens ab 26, also ab diesem Jahr, da will er halt unbemannte Raketen oder was auch immer hinschicken, um ja, Landung testen, Infrastrukturen absetzen schon, Ressourcen erkunden. Also so ein bisschen gucken, wo ist Platz, um da jetzt so eine Metropole hinzustellen. Das macht er dann schon. Und dann, humanoide Roboter, also diese Optimus-Roboter von Tesla, die es ja schon gibt, die er schon vorgestellt hat, die will er da wahrscheinlich raussetzen, um Kisten hin und her zu schieben, keine Ahnung, Vorbereitung der Landeplätze. Und dann hat er ein Zeitfenster von 2028 bis 2031 genannt. In dem Zeitraum sollen die ersten Menschen auf dem Mars sein.
Das wird sehr sportlich.
Das wird super sportlich, und aber sie schreiben auch alle, die Zeiteinteilung vom Elon ist nicht so gut und präzise. Also kann man da wahrscheinlich mal ganz easy noch 5 oder 10 Jahre draufpacken. Ja, ja, und sie sagen auch selber, also SpaceX natürlich in Abhängigkeit von orbitalem Auftanken, was gegeben sein muss, also wahrscheinlich dann in Verbindung mit der geplanten Mondbasis. Und natürlich Landetechnik, Lebenserhaltung, das haben wir ja heute auch noch nicht so für dieses Spektrum an Größe.
Ein Riesenproblem, weil davon abgesehen, dass du ja ein paar Monate in dieser Sardinenbüchse da hochfliegst, das ist ja jetzt nicht so groß. Das ist ja wie wenn du in deinem Camper mal ein paar Monate bleibst, aber nicht aussteigen kannst. Mal abgesehen davon, dass ja da Leute sich nicht umbringen müssen in dieser Zeit, ja, die müssen das ja irgendwie schaffen zu überleben, ist ja kosmische Strahlung schon ein Thema.
Auch, ja.
Weil du kriegst sehr, sehr viel kosmische Strahlung auf diesem Weg ab. Viel mehr wie Richtung Mond. Da bist du ja mal kurz oben und dann wieder zurück und so. Und das ist ja noch ein bisschen. Aber wenn du monatelang dieser Strahlung ausgesetzt bist, dann ist das noch eine ganz, ganz andere Nummer. Auch ganz anders wie auf der ISS oder sowas. Da musst du dir wirklich was einfallen lassen, wie du dich davor schützt. Sonst kommst du da an und hast auf einmal 2 Köpfe. Ja, weil irgendwas
kann an dir schwierig sein, kann natürlich auch cool sein, wenn man sich versteht.
Ja, wenn du dich verstehst mit einem anderen Kopf, ist gar kein Problem. Aber das kann schon, also ist ein Thema, diese kosmische Strahlung. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich davor schützen kann. Zum Beispiel, es gibt ein Material oder eine Flüssigkeit, die da ganz gut vorschützt. Du könntest zum Beispiel die ganze Kapsel in einer Wasserschicht einpacken. Also so eine doppelte Wand und die füllst du mit Wasser und das schützt eigentlich ganz gut vor kosmischer Strahlung, hat aber einen Nachteil, es ist schwer wie Sau.
Ja,
weil wenn du da halt ein paar Tonnen extra Wasser mitschleppst, die du da reinpumpen musst und es braucht ja eine bestimmte Dicke, dann wiegt das und das ist alles zusätzliches Gewicht, das du beschleunigen musst.
Ja, aber man könnte ja auch einfach leichtes Wasser nehmen.
Mensch, das ist ja eine super Idee. Oder
stilles
Idee.
Wasser, das ist ja auch, also.
Ja,
frag mich doch einfach an die.
Also, keine Kohlensäure einfüllen.
Nee, einfach leichtes Wasser
einfach
nehmen,
dann ist das easy peasy. Aber du lachst oder du machst einen Witz. Es ist tatsächlich ein Bestandteil der Forschung, dass ein Material entwickelt wird, das ähnliche Eigenschaften hat wie Wasser, um es für die Hülle benutzen zu können. Kann man ja chemisch irgendwie anders zusammensetzen, dass es vielleicht nicht ganz so schwer, klobig und unhandlich ist, wie 1000 Liter Watt Wasser da reinzufüllen. Und was ja auch ganz interessant ist, wenn du das mal durchrechnest. Also nehmen wir an, du füllst Wasser da rein, dann wird das dein Raumgefährt sehr schwer. Und je schwerer das Ding ist, desto mehr Delta V brauchst du. Also du brauchst mehr Energie, um das Ding anzutreiben, damit es dahin kommt, wo es hin soll.
Ja, klar.
Also brauchst du größere Raketen, die wiederum schwerer sind als kleine Raketen.
Aber ist es dann ein Problem, weil wir von der Erde aus starten? Oder existiert dieses Problem auch, wenn wir schon vom Mond oder so loslegen?
Das Problem ist kleiner auf dem Mond, weil die Anziehungskraft nicht so groß ist. Deshalb die Mondbasis, wenn wir das schaffen, dort irgendwas auftanken zu können, weil das ist auch noch ein Problem von diesen Raketen, auch die vom Elon, die muss man unterwegs nochmal betanken. Das heißt, du musst die im Orbit oder im Mond irgendwo betanken können.
Besten dieses orbitale Auftanken.
Ja, im Orbit oder im Mondorbit am besten, weil da ist noch einfacher, also wenn wir es schaffen, da einen Treibstoffvorrat aufzubauen und können sie da betanken, dann hast du es, diese Initialbeschleunigung ist dann einfacher.
So. Weil du halt nicht gegen die Erdanziehungskraft kämpfen musst, was glaube ich, der größte Ressourcenfresser bei einem Raketenstart.
Ja, absolut, ist, ne? Absolut. Ja, ja. Dass du von der Erdanziehungskraft wegkommst.
Ja.
Das ist das wirklich dieser Treibstofffresser. Und es ist so, dass du hast ein Raumschiff, das möchtest du in Orbit bekommen. Das ist hat ein bestimmtes Gewicht. Dafür brauchst du eine bestimmte Rakete, die ja selber auch ein bestimmtes Gewicht hat. Wenn das Raumschiff schwerer ist, brauchst du eine größere Rakete und die größere Rakete hat selbst ja auch mehr Gewicht, weshalb du eine noch größere Rakete brauchst. Also es skaliert exponentiell, nicht geradlinig nach oben.
Oder du brauchst eine effizientere Rakete.
Schwierig.
Richtig. Aber möchte ich kurz einwerfen, es gab vor kurzem Videoaufnahmen, wo man Raketenantriebe zu 100% von einer KI entwickeln hat lassen. Oh, das ist ein sehr interessantes Video. Man versteht nicht viel, aber sie haben eine spezialisierte KI drauf angesetzt, die nicht auf irgendwelche vorhandenen Daten zugreifen konnte, also zum Beispiel auf normale Booster-Raketen von der NASA, sondern die hat von der Pike auf quasi Raketenantriebe erfunden quasi. Mhm. Und da gibt es auch Aufnahmen dazu. Und das sieht aus wie aus dem wildesten Alien-Film. Also nichts wie gerade Rakete, die aussieht wie ein Zahnstocher und hinten ist halt so eine Röhre, wo es rausraucht. Mhm. Sondern wie so organische Formen aus verschiedenen Materialien. Und das ist ganz schön heftig, wie die abgeht. Also was die für Boost fabriziert. Und die wurde von der KI so designt, dass man im Video richtig sieht, wie da, wo die Flamme rauskommt, war es irre heiß, aber der vordere Teil des Antriebs war in dem Moment so kalt, dass der Eis produziert hat, welches hinten wieder eingesaugt worden ist, um den. Das ist absolut irre.
Mhm. Das ist interessant. Also da bin ich auch mal gespannt, was die KI da noch beisteuern kann.
Und ich glaube, das ist so dieses Zünglein, wenn wir dieses Erdanziehungskraftproblem lösen und vielleicht halt von dem klassischen mit treibstoffbetriebenen Raketen wegkommen zu irgendwas anderem, könnte vielleicht sein.
Kann sein. Also du brauchst ja eine gewisse Art von Treibstoff und da gibt es auch sehr unterschiedliche. Es gibt auch welche, die CO2-neutral funktionieren. Mhm. Die sind aber nicht so stark, dass die dich wirklich in eine Umlaufbahn bringen. Aber die
Teslas Elektroraketen.
Die Elektroraketen. aber die bringen dich zumindest höher.
Dunkle Materie, Andreas.
Ja, Dark Matters, übrigens auch ein guter Podcast-Tipp, der nichts mit Science-Fiction zu tun hat, sondern mit Geheimdiensten. Aber ich wollte
es noch sagst du, es ist Science-Fiction. Ja. Aber de facto brauchen wir halt irgendwas. Also irgendein Quantensprung wäre natürlich super in der Raketentechnik. Oder wir finden halt tatsächlich irgendwas, was wir umbauen, umlöten, ummolekülen können, um daraus halt irgendwas Geiles zu machen.
Astrophagen.
Gesundheit.
Ich war in Der Astronaut im Kino. Mhm. Project Hail Mary war ich jetzt schon zweimal im Kino.
Na.
Und das ist ein Film, den kann ich empfehlen. Und ich sage Astrophagen, weil das löst das Antriebsproblem im Film. Aber genaueres seht ihr dann im Kino, kann ich sehr empfehlen. Ganz toller Film.
Dann haben wir die Technik also schon im Film, aber noch nicht in echt.
Und super. Das Buch ist auch super.
Und wenn wir schon bei Filmempfehlungen sind, muss natürlich bei dem Thema auch Der Marsianer mit rein.
Selber Autor.
Rettet Mark Watney. Grandioser Film.
Selber Autor wie vom Astronaut.
Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Den Astronauten muss ich mal noch angucken. Sehr gute Filme.
Damit können wir eigentlich abschließen für heute. Ich hätte jetzt immer noch ein bisschen was zu erzählen, aber doch, eine Sache mache ich noch.
Ja, komm.
Der Umweltaspekt. Wir sind jetzt schon ein bisschen über eine Stunde, ist ja aber wurscht. Der Umweltaspekt, den man vielleicht noch anführen könnte von diesem ganzen Weltraumprogramm, CO2-Ausstoß und so weiter, weil man sagt, das ist eine riesen Umweltsauerei. Mhm. Es gibt den Podcast vom ZDF Ready for Liftoff. Da geht es halt wirklich in die Tiefen von dem ganzen Weltraumgedönse. Und die haben auch mal eine Rechnung gemacht, was so diese ganzen Raketenstarts, das sind ja die Hauptverursacher von CO2, also nur die Raketenstarts, nicht die ganzen Baumaßnahmen und Konstruktionsdinger, nur die Raketenstarts, was die verbrauchen, gerechnet am weltweiten CO2-Ausstoß. Wenn du davon ausgehst, weltweit, dass ungefähr einmal am Tag so eine Rakete startet, wegen Satelliten oder sonstigen Zeug, was wir da in den Orbit ballern, das kommt ungefähr hin. Und wenn du dann die durchschnittliche Größe von so einer Rakete nimmst und die durchschnittliche Antriebstechnik, die dahinter liegt, dann kommst du mit allen Raketenstarts pro Jahr auf einen CO2-Ausstoßanteil vom weltweiten Gesamt-CO2-Ausstoß von 0,003%. Der Straßenverkehr liegt bei 20%. Also lieber weniger Auto fahren und ein paar mehr Raketen hochschießen, ja.
Gut, das wird sich natürlich erhöhen, wenn wir irgendwann so einen Pendelverkehr haben zwischen Erde und Mars.
Ja, dann, das ist nochmal was ganz
anderes. Um nach Elonhausen zu kommen oder New Elon City, keine Ahnung. Dann wird das natürlich kritisch.
Ja.
Aber mein Kindheitstraum ist ja immer noch, dass wir irgendwo in unserem Sonnensystem eine eigene Babylon 5 Basis haben, wo ich dann am Wochenende einfach mal hochfahren kann, um mit irgendwelchen Quantarianern irgendwo einen coolen Drink zu trinken.
Darauf arbeiten wir hin.
Ja.
Das müssen wir auch so in den nächsten 20 Jahren, bis wir dann in Rente gehen, müssen wir das hingekriegt haben.
Ja, natürlich.
Als Urlaubsziel.
In 100 Jahren bringt mir das nichts mehr.
Hier ist richtig. Dann würde ich auch sagen, das sind wir, glaube ich, ganz gut für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr hattet Spaß.
Ich hoffe, war es nicht so langweilig.
Ja, ich denke, ich höre es dann nachher im Schnitt. Mhm. Also jetzt geht die Folge so ein bisschen über eine Stunde. Wenn es nachher weniger ist, dann wisst ihr, dass viel langweiliges Zeug dabei war, dass ich alles weggeschnitten habe. Mhm.
Gut.
Schauen wir mal,
wo wir rauskommen. In diesem Sinne.
Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.